darüber will ich nicht predigen. Ja, das habe ich auch schon öfter gesagt. Und dann hat Gott mich trotzdem überzeugt. Ja, wenn ihr unterwegs seid im Gebirge oder zum Wandern und kommt dann einen ganz schmalen Pfad und da ist ein Warnschild und da steht drauf: Vorsicht, Absturzgefahr, Lebensgefahr. Da könnte man Angst kriegen, oder? Aber eigentlich sind diese Schilder nicht dafür gemacht, dass uns Angst gemacht wird oder dass wir sie ignorieren und sagen, naja, da steht ein Schild, ja, wir gehen mal ruhig weiter, sondern sie sind, ja, wie soll ich sagen, Liebeshinweisschilder. Sie sollen uns schützen, sie sollen unter Umständen sogar unser Leben retten, sie können das. So ist der heutige Text auch zu verstehen, der uns warnt. Gott warnt uns vor bestimmten Dingen durch Judas und Gott meint diese Warnungen als Liebesschilder. Weil er uns liebt, weil er ja bei uns sein möchte in Ewigkeit, weil er ja möchte, dass wir ein Leben mit Jesus führen in Freude und in Kraft und in Liebe. Und ihm zujubeln. Er möchte, dass wir glücklich sind in Christus. Und er möchte nicht, dass wir, so wie der Korintherbrief es sagt, der erste, glaube ich, ist es, nur durchs Feuer gerettet werden. Er will, dass wir immer nahe sind bei ihm. Und deshalb sieht er sich hier und da veranlasst, uns zu warnen und uns solche Schilder aufzustellen. Achtung! Achtung! Ich lese den Text, das ist Judas, Brief des Judas, und das sind die Verse 4 bis 7. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Wir erkennen die Parallele zum 2. Petrus. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher, unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten. Und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe des ewigen Feuers zu erleiden haben. Punkt. Muss ich selber weiterklicken? Gut. Es geht um Menschen, ich nenne sie in dieser Predigt die Gefährder. Die Gefährder der Gemeinde. Es geht um Menschen, die nicht von außen kommen und die Gemeinde verfolgen, was sehr offensichtlich ist, sondern es geht von Menschen, die schon in der Gemeinde sind. Die sind infiltriert, die haben sich eingeschlichen und zwar unbemerkt. Sind vielleicht gut integriert in die Gemeinde. Und sie bedrohen das Fundament der Gemeinde. Das Fundament der Gemeinde scheint fest auszusehen, trittfest, schön in Beton, Zement gegossen, aber unter dem Fundament, da brodelt's, da fließt das Wasser, da ist eine Kraft, die das Fundament untergräbt. Diese Menschen, die sich eingeschlichen haben in die Gemeinde, können die Gemeinde zerstören. Sie können Spaltungen herbeiführen. Sie können die Gemeinde wegführen von Jesus, unbemerkt. Wegführen von Gott, wegführen von der Wahrheit, hin zu anderer Wahrheit, zu Irrlehren, zu verführenden Irrlehren, ohne dass man es merkt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Fälschung gesehen habt in einem Museum. Also ich habe noch keine gesehen. Aber da geht man in ein Museum und da sind lauter Originale, wunderschöne Originale. Und mitten unter den Originalen, da hängt eine Fälschung, die ist so täuschend echt, dass nur Experten das erkennen. Wie erkennen wir Irrtümer, Irrlehren? Wir erkennen sie umso besser, je mehr wir Experten sind, nämlich im Wort Gottes. Das Wort Gottes ist so ein Schatz. Ist so ein Schatz, der uns behütet vom Reinfall auf Irrlehren. Der Martin Staden, da hinten ist er, hat letzte Woche hier diese goldenen Nuggets vorgestellt und hat gesagt, das sind Schätze Gottes. Unter anderem auch die, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Waffenrüstung Gottes. Schätze Gottes. Ich habe heute ganz andere Schätze Gottes, nämlich die Warnschilder, die uns Gott aufstellt. Das sind auch Schätze Gottes, das sind auch goldene Nuggets. Drei Fragen heute. Wer waren bzw. wer sind die Gefährder? Zweitens, wodurch gefährden sie die Gemeinde? Und drittens, wie warnt Gott die Gemeinde? Die drei Fragen. Und dann komme ich noch zu einer Conclusio am Ende. Also wer waren die Gefährder? Die Gefährder werden im Laufe des Judasbriefes noch genauer beschrieben. Da gehe ich jetzt gar nicht so detailliert darauf ein, weil die nachfolgenden Predigten das tun werden. Aber ich beschränke mich hier auf einen ganz zentralen Punkt. Es waren Gottlose. Vers 4. Es waren Gottlose. Das waren nicht unbedingt Atheisten, so wie wir sie kennen, sondern es waren Menschen, die das Wort Gottes nicht achteten, die das Wort Gottes nicht ehrten, die Gott nicht ehrten. Es waren Menschen, die selbstbestimmt leben wollten, selbstverwirklichend, die einfach tun und lassen wollten, was ihnen passt, die ihren persönlichen, individuellen Lüsten und Begierden nachgehen wollten, ohne dass sie eingeschränkt wurden durch irgendwelche sittlichen, moralischen und ethischen Maßstäbe, die Gott ihnen gegeben hatte. Sie wollten davon frei sein. Sie wollten einfach so leben, wie es ihnen passt und sich nicht an Gottes Worte halten. Libertinisten hat man sie auch genannt oder Antinomisten. Das überlappt sich. Diese Menschen waren wie Fremdkörper in der Gemeinde, aber zunächst unentdeckt. Das ist wie, die Mediziner werden das wissen, das ist wie ein Virus, der sich in den Blutbahnen befindet und das Immunsystem erkennt sie nicht. Wie gefährlich. Wer waren die Gefährder? Gottlose. Es waren keine Christen. Das sage ich jetzt ganz klar. Vers 19, da haben wir das. Ich greife nicht, normalerweise nicht vor, aber hier ist es, Vers 19. Menschen, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Die den Geist nicht haben. Das waren keine Christen. Das waren keine Wiedergeborenen. Das war niemand, der Jesus liebt und der Jesus gehört. Das waren nicht diese Menschen. Sie waren nicht die Verführer. Ganz wichtig zu sehen. Nun, wodurch gefährdeten diese Gefährder die Gemeinde? Dann gibt es ganz viele Punkte. Hier stehen vor allen Dingen erstmal zwei. Zwei, die ich betonen möchte. Der erste Punkt, sie verkehren die Gnade Gottes in Zügellosigkeit. Sie verkehren die Gnade Gottes in Zügellosigkeit. Geschraubter Begriff, geschraubte Formulierung. Also, wenn du ein Auto hast, dann hast du normalerweise einen Sicherheitsgurt. Also heutzutage jedenfalls. Ich kenne noch Zeiten, da war das nicht so. Und als dann der Sicherheitsgurt erfunden wurde, da dachten einige Leute, den brauche ich nicht, ich fahre ohne. Ja, bis sie dann die entsprechende Strafe bekamen. Also der Sicherheitsgurt im Auto, der ist ja dazu da, dich zu schützen und Leben zu retten. Er ist aber nicht dazu da, dich einzuladen, entschuldigt den Begriff, zu fahren wie eine gesenkte Sau. Er ist dazu da, dich zu schützen und dich nicht dazu zu verleiten, nachlässig zu fahren, unvorsichtig. So ist das mit der Gnade. Die Gnade ist kein Freibrief für zügelloses Verhalten. Und Paulus macht es so deutlich. Im Römer 6, in Römer 6, da sagt er, 6,1, Vers 1, Vers 15, sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Oder wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Das sei ferne. Diese Antinomisten, diese Verführer, sie wollten einfach, ihnen war die Gnade eigentlich egal, sie benutzten die Gnade als Vorwand. Sie wollten einfach nur leben, wie es ihnen passt und dann sagen, naja, die Gnade deckt ja alles zu. Das war ein Irrtum. Das war ein Irrtum. Ich will Folgendes sagen. Derjenige, der Jesus gehört, derjenige, der eine neue Kreatur ist durch Glauben an Christus, derjenige, der eine neue Identität hat in Christus, der will ja gar nicht sündigen. Der möchte das ja nicht. Der möchte ja von Herzen Jesus nachfolgen. Der will ja, dass er nicht so bleibt, wie er ist. Das ist übrigens ein ganz markantes Kennzeichen eines Menschen, der wiedergeboren ist. Er will nicht, dass er so bleibt, wie er ist. Er will doch Jesus bejahen und sein Evangelium und ihm folgen und seine Wege gehen. Das möchte er doch von Herzen. Er will doch gar nicht die Gnade als Freibrief benutzen. Er ist jemand, der über die Gnade jubelt. Der weiß, er kann nur durch Gottes Gnade zu Gott finden. Der weiß, er kann ewiges Leben nur durch Gnade haben. Er weiß, er kann auch dieses Leben nur leben, so wie Gott es gefällt, durch Gnade. Der weiß, dass er durch Gnade gerettet ist. Aber der will doch nicht so bleiben, wie er ist. Er will doch nicht sich selber suchen und zügellos leben. Er will doch leben, wie Gott es möchte, von Herzen. Das kennzeichnet einen wiedergeborenen Menschen. Der fällt nicht, ich sage das jetzt mal so zuversichtlich, der fällt nicht herein auf solche Verführer, wenn er bleibt bei Christus. Darauf noch komme ich noch am Schluss kurz zu sprechen. Ja, vielleicht kurz in Klammern. Unter diesen Gefährdern gab es Menschen, die glaubten nicht, dass Gott das Fleisch geschaffen hat. Also den menschlichen Körper, den Leib. Und deshalb dachten sie, ja, da kann man ja mit dem Leib auch machen, was man will. Das ist ja egal, was ich mit ihm tue, ob ich da zu einer Prostituierten gehe oder nicht, oder ob ich mich an meinem Leib versündige in irgendeiner anderen Form. Das ist ja egal, Gott hat den Leib ja gar nicht geschaffen. Und jetzt blinkt ein Warnschild auf, weil die Bibel etwas anderes sagt. Die Bibel sagt etwas anderes. Sie sagt, unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Na? Was ist das Warnschild? Das blinkt auf. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und dann gab es solche unter diesen von der Gnosis beeinflussten Menschen, Verführern, die glaubten deshalb auch nicht, dass Gott Mensch geworden war, weil Gott ja kein Fleisch annimmt. Ne? Das Fleisch ist ja nicht von Gott. Der Leib ist ja nicht von Gott. Und deshalb konnten sie auch nicht glauben, dass Jesus im Fleisch gekommen war, mit anderen Worten Mensch geworden war. Und da leuchtet das zweite Warnschild auf im Wort Gottes, nämlich im 1. Johannes Kapitel 4. Da steht, und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, ist nicht von Gott. Und jeder Geist, der leugnet, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, dass Jesus Mensch wurde, dass Jesus menschliche Gestalt annahm, ist nicht von Gott. Okay, das war ein kurzer Exkurs. Ich bin immer noch bei dem Punkt, sie verkehrten die Gnade Gottes in Zügellosigkeit. Das ist der erste Punkt, durch den die Verführer, die Gefährder, die Gemeinde gefährdeten. Jetzt kommt der zweite Punkt. Sie verleugneten Gott und unseren Herrn Jesus Christus. In anderen Übersetzungen heißt es, sie verleugneten unseren einzigen Herrscher und Gebieter Jesus Christus. Für sie war das okay, dass Jesus der Retter und der Erlöser war. Das ist auch wunderbar. Das ist auch das Zentrum des Evangeliums. Ja, ganz klar. Das konnten sie akzeptieren, aber nicht, dass er auch der Herr sei. Erinnert ihr euch an die Weihnachtsbotschaft, die den Hirten gesagt worden ist? Ja, euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Das konnten natürlich diese Verführer nicht gebrauchen, dass da ein Herr war, der ihnen sagte, wie sie zu leben haben. Da ist ein Herr. Und dieser Herr ist ein guter Herr. Das ist ein Herr, den du willst. Das ist ein Herr, den du möchtest. Das ist ein Herr, den du liebst. Weil er mit dir geht in all deiner Schwachheit, in all deiner Not, in all deiner menschlichen Elendigkeit, der mit dir geht, der dich stärkt, der dich tröstet, der dich aufhebt, der dir vergibt, der dir wieder neue Kraft gibt und neuen Mut, der dich begleitet. Das ist der Herr und der dich befähigt, wie soll ich sagen, nicht so zu bleiben, wie du bist. Das ist unser Herr. Aber wir können Jesus nicht nur als Erlöser haben, nur in Anführungszeichen. Wir können Jesus nicht nur als Retter haben. Wir müssen ihn, wenn wir ihn als Retter haben, auch als Herrn haben. Das ist ein Paket. Das ist ein Paket. Okay. Jetzt kommt der nächste Punkt. Jetzt kommt etwas Hartes, genauer gesagt, ein Dreiklang, um das aufzugreifen von letzter Woche. Es kommt ein neuer Dreiklang. Leute, diese Worte, die jetzt kommen, die können euch erschrecken. Vielleicht sollte ich sagen, sie sollen euch erschrecken. Gott wählt durch Judas drei Beispiele aus der Bibel, beziehungsweise aus dem Alten Testament, aus der alten Historie. Er wählt drei Beispiele, warnende Beispiele. Beispiele, wo Menschen den Weg Gottes verlassen haben. Und er zeichnet auch genau auf, was die Verfehlungen waren. Und er zeichnet auch genau auf, welche Strafe, welches Gericht die Menschen, die betroffen waren, erfuhren. Warum nimmt er diese Beispiele, habe ich mich gefragt. Er will uns zeigen, dass die Gefahr real ist. Und dass wir nicht über irgendwelche eventuellen Gefahren sprechen, die in der Zukunft liegen und ganz vage sind. Nein, er will sagen, das ist alles passiert. Das ist geschehen. So haben sich Menschen versündigt. So hat Gott sie gerichtet. Schaut darauf. Lasst euch das ein warnendes Beispiel sein. Beispiel 1. Da heißt es hier, ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst, ja, Gott sagt uns keine neue Offenbarung hier, er wisst es schon, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten. Was ist passiert? Israel wurde aus dem Land Ägypten herausgeführt, großartig, durch starke Hand Gottes. Und dann begannen sie zu murren auf ihrem Weg in der Wüste, waren nicht mehr zufrieden, weil es Beschwernisse gab. Und dann ließ Gott das gelobte Land auskundschaften und dann kamen Kundschafter zurück und 10 Kundschafter sagten, wow, geh da nicht rein in dieses Land, geh da nicht rein, das sind Riesen, das sind starke Mauern. Und die Menschen glaubten diesen Kundschaftern mehr als Gott, der ihnen versprochen hatte, ich werde euch in ein Land führen, in dem Milch und Honig fließt. Ich werde euch ins gelobte Land führen. Sie glaubten den Kundschaftern mehr als Gott. Und dann hat Gott sein Volk gestraft, indem er alle wehrfähigen Männer über 20 in der Wüste vertilgte. Sie kamen alle um in der Wüste, außer Kaleb und Josua. Das waren die einzigen, das war der Überrest. Alle wurden sie in der Wüste vertilgt. Und von ihnen heißt es auch in Hebräer 3, deshalb habe ich diesen Vers mit aufgenommen, sie sollen auch in Ewigkeit nicht in die Ruhe Gottes eingehen. Sie werden die Ruhe Gottes verpassen. Sie werden die Ewigkeit in der Gegenwart Gottes verpassen. Sie werden nicht in den Frieden Gottes und in die Gnade Gottes eingehen. Hammer. Jetzt kommt das zweite Beispiel. Da geht es um gefallene Engel. Und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Dass er sie verwahrt hat. Was sind das für Engel? Die haben ihren Herrschaftsbereich verlassen, ihre Behausung verlassen, heißt es da. Die haben ihre von Gott zugedachte Rolle, ihre von Gott zugedachten Standort, ihre von Gott zugedachten Herrschaftsbereich verlassen. Hier steht nicht warum. Kann ich nur spekulieren, vielleicht waren sie nicht zufrieden damit. Das reichte ihnen nicht. Ich habe mich an Adam und Eva erinnert, ja, die leicht verführt werden konnten durch die Schlange, indem die Schlange sagte, nein, 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 ihr könnt von diesem Baum essen, dann werdet ihr sein wie Gott. Ja, verlasst euren angestammten Bereich, ihr sollt doch werden wie Gott. Vielleicht waren die Engel nicht zufrieden mit ihrem Stand, mit ihrer Rolle, mit ihrer Funktion, mit ihrer Behausung in Anführungszeichen und haben gegen Gott rebelliert. Es ist umstritten unter den Auslegern, auf welche Stelle sich Judas hier im Alten Testament bezieht, auf welche Engel er sich bezieht. Manche sagen, das sind die Engel, die herabgekommen sind, um sich Töchter aus dem Menschengeschlecht zu nehmen und mit diesen Söhne zeugten, die sogenannten Nephilim, die auch als Riesen übersetzt werden, heißt eigentlich im Hebräischen Gefallene. Aber gut, das sei mal dahingestellt. Wie hat Gott an diesen gefallenen Engeln gehandelt oder wie wird er handeln? Hier heißt es, sie werden in der Finsternis getrennt von Gott gefangen gehalten. Ich verstehe darunter, sie werden im Totenreich gefangen gehalten, bis das endgültige Gericht über sie hereinbricht. Hammer. Beispiel 3. Kennt ihr auch Sodom und Gomorra? Und die umliegenden Städte, ja, das Sodom und Gomorra liegen, die in gleicher Weise wie diese Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen. Sodom und Gomorra haben noch viele, viele andere Sünden auf sich geladen. Ne? Da können wir auch nachlesen. Oh, habe ich das? Ja, danke, da ist schon automatisch. 1. Mose 19, Hesekiel 16, in den beiden Versen lest ihr noch einiges über die Sünden von Sodom und Gomorra. Hier in diesem Text sind die sexuellen Ausschweifungen gemeint. Ja? Die extreme Unzucht ist hier gemeint. Ja? Darüber wird gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Szene erinnert aus der Schrift, 1. Mose 19. Lot wurde von drei Engeln besucht, Männer. Und Lot nahm sie auf. Er war in Sodom zu der Zeit. Und dann kamen die Bewohner, die männlichen Bewohner von Sodom und sagten zu Lot, lass die drei Männer raus, damit wir mit ihnen unseren Mutwillen treiben. Mit anderen Worten, damit wir sie homosexuell vergewaltigen. Solche Sünden. Menschen, die anderem Fleisch nachgingen, manche denken dabei an Sodomie. Ich weiß aber nicht, ob das hier so gemeint ist, sondern auf jeden Fall ist Homosexualität gemeint. Gott bestrafte Sodom und Gomorra. Die Engel, die da bei Lot zu Gast waren, griffen schon zu einer, ja, soll ich sagen, zu einem Abwehrmechanismus, nämlich sie schlugen diese Bewohner von Sodom mit Blindheit. Sie blendeten sie, sodass sie keine Hand an die Engel anlegen konnten. Gott bestrafte die Städte Sodom und Gomorra und auch umliegende Städte, die wegen ihrer ausschweifenden Sexualität bekannt waren, damit, dass er Feuer und Schwefel auf die Städte herabregnen ließ und sie zerstörte und sie zu Asche wurden. Und auch diese werden in Ewigkeit aufbewahrt für das letzte Gericht. Das sind die Beispiele, das sind die Illustrationen aus der Geschichte, die passiert sind, durch die uns Gott warnen möchte. So, jetzt kommt ein seelsorgerlicher Teil. Ich glaube, der ist nötig. Habt ihr jetzt Angst bekommen? Bisschen? Braucht ihr nicht. Trotzdem, ich will noch mal sagen, diese Warnungen sollen für uns auch Hinweise sein, uns bitte selbst zu hinterfragen. Ich sage nachher noch, warum diese Warnungen auf uns nicht zutreffen. Aber ich möchte zuerst einmal sagen, es sollen Hinweise sein, Liebesschilder, damit wir uns selbst hinterfragen. Gehen wir es mal durch, die drei Beispiele. Wo misstraue ich Gott? Wo vertraue ich ihm nicht? Wo glaube ich ihm nicht? Ja. Wo akzeptiere ich nicht die Rolle, die Gott mir gegeben hat? Ich gehe mal davon aus, ich weiß, welche Rolle es ist. Ja. Ich kann mich natürlich auch vertun, indem ich annehme, Gott hätte mir irgendeine Rolle gegeben, die er mir gar nicht gegeben hat. Ich gehe aber davon aus, wir wissen das. Ja. Wo verlasse ich meine Rolle? Wo bin ich nicht zufrieden mit meinem Stand, mit meinem Körper, mit meinen Beschränkungen, mit meinen Schwachheiten, mit dem, was Gott mir anvertraut hat? Wo bin ich nicht zufrieden damit? Wo hadere ich im Grunde genommen damit? Wo rebelliere ich gegen Gott damit? Ich weiß das von mir, ich kann euch ein Beispiel von mir nennen. Ich war so gerne Dozent an der Uni. Das hat mir so einen Spaß gemacht. Das war mein Job. Das habe ich 12 Jahre gemacht. Und dann war Sackgasse. Dann ging es nicht weiter. Ich hatte immer nur befristete Verträge. Und dann blieb nur eine Ausweg. Die Schule. Lehrer werden. Ich will es nicht in die Länge ziehen, ich habe das nicht angenommen. Ich habe das nicht akzeptiert. Ich wusste, es gibt keinen anderen Weg. Irgendwo wusste ich, ganz tief drin, wusste ich, Gott will das. Und im Nachhinein kann ich sagen, ja, er wollte das. Im Nachhinein kann ich das sagen, weil er mich durch diese Zeit gestellt hat. Er hat mich durch diese Zeit geschliffen. Das war ein Gewinn ersten Ranges. Obwohl ich zugeben muss, ich habe es nicht so genossen. Ich habe es nicht so genossen. Aber ich wollte das nicht akzeptieren. Ich habe Flucht gesucht, weg von hier, weg von hier. Andere Jobs, andere Bewerbungen geschrieben. Aber Gott hat gesagt, nee. Da bleibst du mal schön, wo du bist. Ja? Da bleibst du mal schön, wo du bist. Liebe Leute, lasst uns unseren Stand, unsere Rolle, unseren Platz nicht verlassen, den Gott uns gegeben hat. Nicht gegen ihn rebellieren. Und drittens, ja, sexuelle Ausschweifung, ich weiß nicht, ob das irgendeinen von uns betrifft, aber was uns vielleicht betrifft, vielleicht die Männer besonders, kann ich nicht sagen, sind ausschweifende Gedanken. Ja, sind sexuell ausschweifende Gedanken, die kommen. Wie ist es damit? Dieser Text ist geeignet, dass wir uns hinterfragen, auch in Bezug auf das Wort Gottes im Übrigen. Ja? Auch in Bezug auf das Wort Gottes, denn vielleicht kann ich das noch sagen, die Verführer, Heutzutage, sie relativieren das Wort Gottes. Das bedeutet, sie erkennen es nicht als inspiriertes Wort an, sondern sie sehen es nur als Menschenwort, das Menschen niedergeschrieben haben aus ihrer Vorstellung, wie Gott sein könnte. Ja? Also der Mensch hat sich Gedanken gemacht, wie ist Gott, und hat das dann niedergeschrieben. Aber es ist ja anders. Es ist ja der andere Weg. Gott hat den Menschen gezeigt, wie er ist, und ihnen gesagt, sie sollen es niederschreiben. Wir fangen an, in unserer westlichen Welt zumindest, das Wort Gottes so zu relativieren und Sünde zu verharmlosen. Das Kreuz gerät ins Hintertreffen. Das Kreuz gerät immer mehr in den Hintergrund. Die Sünde gerät immer mehr in den Hintergrund. Wir werden ja nachher noch Abendmahl feiern, weil das Kreuz ist, also Paulus sagt in aller meiner Schwachheit, wenn ich nur eins predige, ich sage es jetzt mit meinen Worten, wenn ich nur eins predige, dann ist es das Kreuz. Ja, das Kreuz im Hintergrund. Und noch eine Tendenz, die ich als mögliche Verführung sehe für uns, dass wir, nehmt mir es nicht übel, dass ich das jetzt sage, dass wir unsere Emotionen und Gefühle und unsere persönlichen Erfahrungen über das Wort Gottes stellen. Dass wir das Wort Gottes messen an unseren eigenen Gefühlen und persönlichen Erfahrungen und nicht umgekehrt, dass das Wort Gottes betrachtet wird, gegessen wird und dass daraus unsere Freude entspringt, daraus unsere Gefühle entspringen, wenn sie da kommen. Und Klammer zu. Wo relativiere ich das Wort Gottes? Wo denke ich, das passt mir nicht, was da in der Bibel steht? Das ist mir zu streng, das ist mir zu krass, das möchte ich so nicht. Das nehme ich nicht so. Okay. So, nach all diesen Warnungen, ihr Lieben, ihr braucht keine Angst zu haben, die ihr Christus gehört. Ich will noch ein Beispiel bringen, das ist eine Illustration, die der Markus Schulze gestern brachte, die bei mir hängen geblieben ist und die ich ganz markant fand. Ich will das jetzt auch nicht nachspielen, wie er das gespielt hat. Er hat zwei Stühle aufgestellt. Und auf einen Stuhl, da hat er sich auf den einen Stuhl gesetzt und hat gesagt, so, hier sitze ich, das ist mein altes Ich, das ist der alte Adam. Und dann hat er gesagt, so, dann kam meine Bekehrung und jetzt sitze ich auf dem anderen Stuhl. Und das ist meine neue Identität in Christus. Das ist die neue Kreatur. Und dann hat er gesagt, manche Leute meinen, ich zitiere das jetzt einfach und lasse es so stehen, manche Leute meinen im christlichen Leben, da springe ich her von dem einen zum anderen Stuhl. Ich gehe dann mal wieder auf den einen Stuhl, meine alte Identität, und dann gehe ich wieder auf den neuen Stuhl, meine neue Identität, und meine, das sei Buße. Nein, ich bleibe immer auf dem neuen Stuhl. Ich bleibe dort immer sitzen, und zwar mit all meinen Schwachheiten, mit all meinen Sünden, mit all meinen Nöten, mit meinem ganzen Elend, mit meiner ganzen Person. Ich bleibe auf diesem Stuhl sitzen, in meiner Identität in Christus, weil ich nämlich mit all meinen Schwachheiten und meinen Sünden und meinen Nöten und meinem Elend, weil ich mich mit Christus identifiziere, immer zu Christus gehe und ihm sage, da hast du mich. da hast du mich, so bin ich. Und wo ich merke, ich habe einen Wunsch in meinem Herzen, ich habe einen Wunsch in meinem Herzen, Jesus ähnlicher zu werden. Ich habe einen Wunsch in meinem Herzen, dass er mich verändert, weil nur er es kann. Dass ich nicht so bleiben muss, wie ich bin, weil nur er es kann. Dass ich sitzend auf diesem neuen Stuhl Jesus alles zutraue. Alles zutraue. Alles anvertraue. Mein ganzes Leben inklusive meiner Schwachheiten. Und deshalb sind auch nicht die Schwachen und Menschlichen und Elenden und diejenigen, die immer wieder versagen, die Opfer dieser Verführer. Die Opfer dieser Verführer sind diejenigen, die nicht zu Jesus gehen wollen. Die ihm nicht alles anvertrauen wollen. Die ihn nicht Herrn sein lassen wollen, das sind die Verführer. Und es gibt ein schönes Wort am Ende des Judasbriefes, über das wird noch gepredigt werden. Ich glaube, Ebo, kann das sein? Es gibt ein schönes Wort am Ende dieses Briefes. Und das gilt uns, die wir auf dem neuen Stuhl sitzen, die wir Jesus angehören, die wir uns mit ihm identifizieren. Da steht, dass Gott mächtig genug ist, seine Auserwählten ohne Straucheln zu bewahren. Also man kann fallen, aber Straucheln bedeutet liegen. Der mächtig genug ist, seine Auserwählten ohne Straucheln zu bewahren und unsträflich, ohne Strafe, ohne Gericht, ohne die ganzen Gerichte, die ich eben geschildert habe, unsträflich mit Freuden vor das Angesicht Gottes zu stellen. Amen.